Schön, dass ihr wieder da seid. Stefan, nicht los.
Tales out of the pot. Das war wahrscheinlich zu schnell hinter dem, was du sagtest. Soll ich noch einmal?
Ja, mach nochmal einen zweiten Start. Moment.
Tales out of the pot. Nils lacht sich schon kaputt. Hallo Nils.
Hi Stefan.
Hi Dennis.
Hi.
Heute habe ich mal was Schönes mitgebracht, nachdem ihr immer Musik mitbringt, die sehr, ja, innovativ, viel Tragik, tolle Arrangements mit sich bringt.
Das heißt Arrangements.
Arrangements. Bin ich dann doch eher der Mann für Stumpfe. Ich wollte mal wieder ein bisschen stumpfen Death Metal mitbringen und habe heute mal eine Platte mitgebracht, die ich mit sehr, sehr viel Erinnerungen verbinde. Und,
was mich echt mal interessiert, warum du dich da echt für die Platte entschieden hast.
Ja, das war mein erster Gedanke. Warum die Warhammer?
Aber
egal, hau raus.
Ja, im Prinzip haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Also, welche Platte habe ich mitgebracht?
Genau,
vom Bowthrower, die Warmaster. Ich habe die mitgebracht, weil ich mit der relativ viele Erinnerungen verbinde und das meine erste Bowthrower-Scheibe war, die ich gehört habe. Der, wie ich schon mal erzählt hatte, der Mowgli hat die damals in der Plattenküche nach Cover gekauft, ist damit nach Hause gekommen.
Ja, und ich Cover war, ist ja auch endgeil.
Nach dem Cover muss man ja auch kaufen.
Einfach nur endgeil.
Ja, dann haben wir uns damals zusammen bei ihm oben ins Zimmer gesetzt und haben die Platte, glaube ich, 2-3 Mal am Stück gehört, bis wir geschnallt haben, dass das Intro das Outro ist. Und gemerkt haben, dass wir die
im Dauerloop laufen
mehrfach gehört haben. Den Song hatten wir doch schon mal, oder? Und insofern, ja, ich verbinde mit der halt einfach Bowthrower und so den Einstieg Richtung Bowthrower. Und ich glaube, man hätte Fourth Crusade wahrscheinlich nehmen müssen.
Das wäre auch tatsächlich meine Wahl gewesen.
Aber für mich war jetzt die Nummer eins, weil das war der Einstieg für mich Richtung Bowthrower. Hat aber auch tatsächlich für mich keinen schwachen Moment. Während eine Fourth Crusade zwar den Hit drauf hat, aber ein paar schwächere Momente drauf hat, wo so ein, zwei Songs ein bisschen abflachen. Das finde ich bei der Warmaster zum Beispiel nicht. Aber lassen wir erstmal euch.
Nils.
Ja, ja, schwierig, was soll man dazu sagen? Ich meine, jeder kennt die Scheibe, ne? Also, um Gottes Willen, das ist ja in keinster Weise eine schwache Scheibe. Also die einzige Scheibe, die ich mir tatsächlich, oder die einzigen beiden Scheiben, die ich mir sehr selten anhöre, ist die allererste. Weil mir die einfach noch zu roh vom Sound ist.
Und die finde ich sogar noch besser als die Warmaster.
Tatsächlich?
Ja, ich finde die auch mega gut.
Ja, ja.
Echt?
Auf der Warmaster machen die, ja, ist egal, erzähl es mal.
Also die Realm of Chaos finde ich richtig gut.
Ja.
Und die Warmaster, ja gut, ey, ganz ehrlich, auf der Warmaster sind geile Songs drauf. Ne? Also Cenotaph ist zum Beispiel ein mega fetter Song. Und What Dwells Within finde ich echt stark. Ja gut, Afterlife ist auch stark.
Warmaster selbst auch.
Ja gut, vielleicht ist es dann Unleashed Upon Mankind als erster Song. Vielleicht ist der auch nicht schlecht. Vielleicht ist der sogar sehr gut. Ja, trotzdem wäre das nicht meine Favorite gewesen. Im Nachhinein, wenn man darauf guckt, sind da natürlich echt knaller Songs drauf. Mir gefällt aber tatsächlich die Phase danach besser, wo Bowthrower sich komplett im Mid-Tempo-Bereich halt aufhalten.
Genau.
Mehr kann ich dazu eigentlich auch nichts sagen. Wir brauchen über Bowthrower nicht groß reden. Na, die haben zum Ende hin, haben sie nochmal, ich glaube, die da wo der Carl Willits nicht dabei war, die Scheibe.
Ja, die haben nochmal so ein bisschen wieder eine Schippe draufgelegt.
Ja, aber
auch nicht so.
Genau,
aber schlecht waren die nie.
Nee, tatsächlich nicht.
Was ich interessant fand, das ist mir irgendwie abhanden gekommen. Ich wusste gar nicht, dass der Martin von Druhen da auch mal gesungen hat. Hier von Asphyx.
Ja.
Aber wann denn?
Irgendwie Mitte der 90er Jahre, 94 bis 97 hat er da wohl gesungen.
Ja, aber Moment, aber dann ja nur live.
Das mag sein, bei Wikipedia steht er drin.
Weil die einzige Platte ohne Carl Willis ist ja...
Ist die mit dem Ingram, oder?
Genau, richtig, ja, genau. Und auf allen anderen Platten...
Welche war das? War das die McKenzie?
Die Mercenary meinst du?
Mercenary?
Die danach war das, glaube ich.
Who Dares Wins?
Nee.
Dann war die danach.
Nee, war, ja.
Ja, aber es war nicht die, das war... Honor, Value und Pride.
Ja, genau.
Ja, genau.
Ja.
Ach, wie wird war ja auch nur eine Compilation.
Wie wird dann ausgesprochen? Mercenary?
Mercenary.
Mercenary.
Fand ich sehr gut eigentlich, okay.
Ja.
Ja, also...
Ja, Warmaster, ey, ganz ehrlich. Wie soll ich das am besten, ohne mir jetzt Feinde zu machen, tatsächlich? Ist für mich mit die Schwächste. Leider, weil... ich fand die Force Crusade, wie Nils gerade auch gesagt hat, um Längen besser, weil die da aufgehört haben mit diesem Geeier. Die haben auf der Warmaster, ich, als sie rauskam, ist mir da, glaube ich, gar nicht so aufgefallen. Jetzt im Nachhinein, immer wenn ich die höre, habe ich immer das Gefühl, so mein Gott, ey, der Schlagzeuger fällt hier und da mal die Treppe runter. Ne? Also da diese, ja, ne, also du merkst, ja. Naja, die Platte ist sehr roh, die ist sehr rau, aber wenn ich keine Blastbeats vernünftig spielen kann, Herrgott, ey, dann soll ich es auch irgendwie sein lassen. Also das ist meine Meinung dann dazu.
Gewisse Entwicklung genommen als Band.
Richtig, das aber innerhalb Fall. Von einem ja. Jahr. Man darf ihn nicht vergessen, die Force Crusade, die kam ein Jahr später raus. Und ich finde, ey, und ab dem Zeitpunkt, ich weiß nicht wie und ich weiß auch nicht warum, aber auf jeden Fall haben die dann irgendwie gefühlt ihr Timing gefunden. So da, wo die
ich da... Sagen, das ist viel passiert anscheinend, ne? Also das,
ja, also ich finde die Warmaster, die... versucht oder zu dem Zeitpunkt haben die versucht, Dinge einzufangen oder auch zu machen oder sich selber irgendwie zu finden und haben dann verschiedenste Sachen ausprobiert, wie zum Beispiel jetzt Blastbeats oder krasse Tempiwechsel und so weiter. Da haben die im Nachhinein nicht mehr gemacht. Also da war dann für mich, ab der Force Crusade, haben die eher einen Guss drin gehabt.
Ne? Ja, ich glaube, also bis zu Warmaster und Warmaster auch einschließlich haben die so ein bisschen... Ja, ich will nicht sagen, so ihre Findungsphase
doch,
gehabt.
Doch,
ne?
Ja,
ich genau auf Chaos, ja klar.
Aber,
doch,
die haben ja schon da noch einige Sachen gemacht, die sie später dann, also das, was für die gut funktioniert hat und was die halt wahrscheinlich auch geil fanden und auch die Fans geil fanden, haben sie dann halt auf die Spitze getrieben, ne? Ja. Und haben sich dann wirklich daran festgehalten.
Das sind Trademarks.
Und genau, die haben sie dann entwickelt. Ich kann das komplett nachvollziehen, was du sagst zu Warmaster. Und ja, die Eier.
Nicht verkehrt verstehen. Ich finde die Platte ja nicht schlecht.
Ich weiß, was du meinst. Aber im Vergleich zu den anderen schwächelt die halt ab. Wobei ich halt einfach mit der Platte so viel emotional verbinde.
Ja, okay.
Dass ich halt alles auf der Platte einfach geil finde, weil mich das halt wieder, weiß nicht, 13 Jahre alt sein lässt. Weißt du so?
Das habe ich mit der Force Crusade.
Ja.
Warum auch immer. Die Platte hat bei mir ein Jahr später massivst stattgefunden.
Wobei man muss ja auch genau sagen, ich meine, das weiß jeder von uns und wahrscheinlich auch jeder, der jetzt den Podcast hört. Die emotionale Komponente ist so unfassbar wichtig bei einem Album, was du halt, was halt zu deinen Top-Alben gehört. Ne? Und wenn du jetzt sagst, Ballthrower sagt Stefan Warmaster, genau aus dem Grund auch. Weil du halt da zu diesem Album...
Das ist doch der wichtigste Grund, ey, und darum geht's ja. Darum labern wir auch über Musik, es geht um Emotionen. So. Genau. Und das ist halt einfach so der wichtigste Grund, dass Dinge, ist egal, auf welche Art und Weise, in die was auslösen.
Das ist auch das Gleiche, wenn wir jetzt über Type O Negative reden.
Ja, natürlich.
Jeder von uns, also sagen wir mal, wenn Stefan jetzt eine unfassbare Liebe zu Type O Negative hätte...
Vielleicht kann man die noch entwickeln.
Dann würde jeder von uns die Platte gut finden, die er damals als erstes gehört hat von Type O Negative... Also die zuerst gekauft hat.
Ja, guck mal, zum besten Beispiel Pedder. An der Stelle schöne Grüße.
Genau. Ja. Genau. Ne?
Und Slow Deep Heart.
Ja, und bei mir war es die October Rust.
Ja, bei mir war es die Bloody Kisses.
So, genau. Ne?
Und bei Stefan war es nichts.
Was auch immer ihr meint.
Genau.
Genau.
Und, und tatsächlich bei Ball 4 war es tatsächlich auch die Fourth Crusade bei mir.
Ja, ja. Bei mir auch, interessanterweise. Ja. Wie gesagt, die Warmaster ist überhaupt nicht schlecht. Das ist ein wunderbares, solides Album, wo für mich an einigen Stellen, wo ich gedacht habe, boah, das, was sie später gemacht haben, weniger ist mehr.
Mhm.
Ne? So,
Ja, aber auch auf den Platten noch davor haben sie auch viele Sachen ausprobiert. Die sind auch...
wie alt waren die da?
Ja, und die sind aber im Nachgang auch immer strukturierter geworden in dem, was sie gemacht haben.
Ja, weil die auch gefunden haben oder das einfach gemacht haben, was sie am besten können.
Und
das,
du hast nachher genau, egal welche Platte rauskam, die Songs liefen und du wusstest schon, obwohl du die Platte das erste Mal hörst, oh, jetzt gleich passiert's. Ja. Da ist der Part.
Ja, du hörst das erste Gitarrenriff und weißt sofort Bescheid.
Aber das ist halt auch eine Band, wenn die live gespielt haben, die haben die ersten zwei Töne gespielt und du hast direkt Gänsepelle gehabt.
Ja,
und
ja, absolut.
Dir ist sofort ein Ei aus der Buchse gerollt.
Ja klar, gerade diese Art von Melodieführung, die die drin hatten.
Ja.
Ja, welche also, Band hat das denn sonst noch gemacht oder welche Band macht es heute so?
Nein, also da
absolut unique.
Ey. Ich sag mal, das, was jetzt mal wegen Frozen Soul aktuell machen, geht in eine ähnliche Richtung. Aber
ja, du merkst die
Pläne. Ja, aber ähnliche also, Richtung, aber trotzdem ist halt überhaupt
aber,
nicht vergleichbar.
Nein, aber Bowthrower ist und bleibt Bowthrower. Und ja, also ich kann verstehen, dass ihr sagt, warum nicht die Fourth Crusade? Ich habe auch ein bisschen mit mir gehadert, aber ich verbinde halt einfach emotional zu viel mit der Platte. Und ich finde auch ehrlich gesagt, dass die Platte das beste Cover hat von allen.
Das ist auch großartig. Ja, da hast du tatsächlich
also egal welches Cover man nimmt, aber das ist einfach das beste Cover von allen.
Ja, das ist extrem geil.
Ja, also da finde ich, haben sie schon echt einen rausgehauen. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie Warhammer angehaucht ist.
Total,
oder die,
ist total Warhammer.
Also ich kenne mich mit Warhammer zu wenig aus.
Also ich sag mal so, die hatten ja eine Zeit lang, hatten sie ja wirklich zwischendurch immer die Games Workshop Lizenz.
Also, hatten sie die wirklich?
Ja, die hatten sie tatsächlich.
Okay. Ach, wie geil ist das denn?
Das wusste ich gar nicht.
Also ich auch nicht.
Also das Logo an sich ist ja schon generell total Warhammer.
Ja, richtig.
Und ich meine sogar, dass es sogar so war, dass einer von den Zeichnern, ich meine, Games Workshop ist ja nichts anderes, ist ja eine UK-Company. Mhm. Die kommen ja aus UK. Und dass sogar einer von den Hauszeichnern
Originalzeichner
da auch mit für drin die, hing. Ja, genau.
Matt Groening.
Genau, der alte Engländer. Aber, genau, richtig.
Aber haben die, also sind die auch selber irgendwie so Zocker gewesen?
Muss sein, weil es sind zwischendurch immer mal Songs, wo ich denke so, okay, das ist 1:1 Universum, sag ich jetzt mal so. Ne?
Ja, also kann ja auch sein, dass man nur halt die Begleitbücher dazu gelesen hat und nicht unbedingt das Zocken.
Das weiß ich nicht.
Also
aber,
das hast du ja bei anderen Sachen auch.
Ne? Aber, das ist aber auch sehr viel teilweise, ne? Diese ganzen Begleitbücher, da kannst du ja
also ich glaube tatsächlich,
Bibliothek mitfüllen.
Also ich würde tatsächlich mal so ganz, ganz nüchtern behaupten, wenn du damals ein bisschen Ahnung von Warhammer hast, dann hast du es auch gezockt.
Wahrscheinlich, ja.
Also, ne, also okay. Ich glaube nicht, dass du dir damals so den ganzen Kram drumherum...
Das ist eh lustig, ne, wenn man sich so denkt oder sich so überlegt, die zocken Warhammer, machen die Mucke, sind ja so richtige Punks, die haben die T-Shirts ja auch immer selbst gedruckt, genau. Die haben sich mal irgendwann so
habe ich mal gelesen,
dass sie sich halt so Offset-Druck-Dinger gekauft haben und dann selber die T-Shirts für Touren und so gemacht haben.
Super viel DIY, Mega.
Und wenn du die dann halt siehst, und ich meine, auch so auf Konzerten, die waren ja immer auch extrem fannah, fand
total,
ich.
Total, die waren
also,
immer nett. Die, waren, ja,
die sind ja, super sympathisch gewesen, sind auch teilweise, haben sie sich bei Vorband selber mit ins Publikum gestellt, mitgemoscht und mit Spaß gehabt. Eher dann am Rand, ne, so jetzt nicht irgendwie, dass sie dann mitten im Pulk unterwegs waren.
Du, ich glaube, dass der Status von dieser Band nicht von ungefähr kommt. Die kommen nicht nur von der Mucke.
Nein, ich glaube auch, also dass die insgesamt sind, wie sie sind. Ne?
Ja, das waren ja aber auch, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, so, du hattest Anfang 90er. So, du hattest dann halt so Bands, keine Ahnung, ne, wie von mir aus Morbid Angel, die ja schon immer so eine gewisse Attitude einfach hatten. Mhm. Ne, die kommen auf die Bühne und die Texte und diese Musik und so weiter, die haben ja was repräsentiert. Die haben ja was dargestellt. Und bei Bowthrower, die haben so ihr, die sind auf die Bühne gegangen, so wie die davor rumgelaufen sind. Die haben, du hast den, also ich habe immer gedacht, die machen die Musik, die auch selber gerne hören. ne, ohne jetzt, dass ich Morbid Angel irgendwie was unterstellen will, um Gottes Willen, aber die hatten nie so eine was ich, Satanistenkante oder Okkult oder sonstige, das war nee, einfach...
Die haben halt die Warhammer-Kante gehabt.
Ja, genau.
Ja, aber
das war irgendwie anders.
Aber Morbid Angel haben so eine, ich sag mal jetzt nicht in Art, also so eine Art Bandkostümierung gehabt, weißt du? Ja, nicht, dass sie sich Klamotten angezogen haben. Das war so...
Naja, aber die haben halt dann da ihre Rolle gespielt, ist auch wieder falsch gesagt. Ne?
Aber das war so das Morbid Angel Theater.
Können wir uns darauf einigen, dass Bolt Thrower eine der authentischsten Bands zu dem Zeitpunkt einfach war? Ja. Dass man denen das, ja, so wie die das gemacht haben, so einfach abgekauft hat.
Das würde ich auch so unterschreiben. Ja.
Genau, ich glaube, absolut. Das war es einfach. Und wie gesagt, die waren immer sehr fannah. Und die
mega
auch,
sympathisch.
Ja.
Auch die Ansagen.
Die haben sogar auf der Bühne gelacht.
Verrückt.
Boah, ja, und ich fand, auch wenn der Sound unglaublich mies war in der Weststadthalle, das letzte Konzert, was ich von denen gesagt habe, also der Sound war wirklich mies. Aber ich fand das so sympathisch, wie viel Spaß die hatten auf der Bühne.
Ja.
Weil die waren ja lange Zeit davor nicht mehr unterwegs. Und wie viel Spaß die hatten bei dem Auftritt, wie viel die gelacht haben beim Spielen.
Ja.
Was er für extrem sympathische Ansagen gemacht hat die ganze Zeit. Mhm. Das war so richtig... Ey, Sound war mega scheiße, aber es hat richtig viel Spaß mit euch gemacht heute Abend.
Ja.
Das
war
wirklich... schön, also
daran merkst du halt einfach, dass es für die eine Passion war, das zu tun.
Ja, also
anders kann man es nicht ausdrücken. Ja, das war das, glaube ich, auch was sie von Anfang an immer, so dieser Spaßfaktor, dieses nicht unbedingt zu ernst nehmen.
Ja, also ich glaube, die haben das, was sie gemacht haben, schon ernst genommen. Aber,
aber
die
nicht
haben
zu
halt,
ernst. Sie haben, sich,
die
haben sich als Person
sich
nicht über
selbst, glaube ich, nicht.
Genau, die haben sich als Person
gestellt,
nicht über die Musik gestellt, glaube ich. Und das war einfach so die Sache.
Und wir bei Morbid Angel wieder an einem anderen Punkt sind. Ne?
Ja, komm, ey, aber das ist sowas anderes tatsächlich. Das sind zwei
aber
komplett
genau, wo wir gerade gesprochen haben, auch über dieses Finden von Sound. Habe ich jetzt auch nochmal drüber nachgedacht, was auch die Songs so über die Alben waren, die mir am meisten gefallen haben. Und das waren dann am Ende auch die Songs, die am Ende schon von vornherein so ein bisschen diese Attitüde hatten, wo sie später hingegangen sind, weißt du?
Ja.
Das war auch, ich habe jetzt auch zum Beispiel auch überlegt, ich bin jetzt gerade hier so in der Realm of Chaos und da ist für mich mein Lieblingssong einfach World Eater.
Mega.
So. Das ist auch ein mega geiler Song.
Ja, das ist einfach ein mega geiler Song, aber das ist der Song von der Platte, der am ehesten diese Attitüde hat, wie sie später geworden sind.
Ja, der fängt am besten, glaube ich, auch so diese Art der Atmosphäre an.
Genau,
ist schwierig zu beschreiben. Also Bolt Thrower waren immer, wie ich gerade schon gesagt habe, also immer irgendwie sehr eigen in dem, was sie gemacht haben. Also die konntest du, einen Riff haben sie gespielt und du wusstest,
das ist
Bolt Thrower.
Ja,
so,
genau.
Punkt. Ja. Ja, also da mehr Trademark kann man tatsächlich gar nicht haben.
Ersten zwei Töne und du wusstest sofort Bescheid. Ne?
Ja,
das
genau,
ist echt
absolut,
krass.
Ja. Also nehme ich auch noch an die Show hier am Rock Hard Festival, wo die live gespielt haben. Und da war das
hab ich leider nicht gesehen.
Ja, boah, das war auch unfassbar. Also da, wo ich dann wirklich dann noch oben saß und dachte, okay, wenn gleich los, gehe ich runter. Und dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, die haben tatsächlich mit Fourth Crusade, glaube ich, sogar angefangen. Und der erste Ton...
Ja, die haben das häufiger gemacht, dass sie mit so einem richtigen Knaller
eröffnet haben. Genau, und das ging los und es fing leicht an zu fizzeln gleichzeitig. Und dann saß ich dann da, so blöd das jetzt klingt, und ich war total so emotional ergriffen, dass ich sitzen geblieben bin und da oben gesessen habe, mir die ganze Show von da oben angeguckt habe, weil ich echt, wenn ich jetzt da runtergehe, verpasse ich die Hälfte.
So und geträumt, ne? So
genau,
einfach,
genau.
Einfach
genau.
Nur gesessen.
Hast geträumt, wie du mit einer Streitachs
so, so schön den Kopf noch auf die Hand aufgelegt.
Ey,
so
Erpel Parker des Todes, weißt du?
Ja,
und das ist schon. Das ist echt selten bei mir bei Bands gewesen, wo ich so.
Und die haben ja auch gerne dann so diese, ich weiß gar nicht, ob es jetzt von der Hunter Valley und Pride oder von der Those Ones Loyal war, diese Sirenen, diesen Sirenenbeginn ist ja bei der Hunter Valley und Pride.
Ja, ich glaube,
den haben die ja auch live immer mal wieder gemacht, dass dann erst so diese Sirenen kamen und dieses Geheule und dann so die ersten zwei Töne und du warst sofort,
warst sofort drin.
Also du hast sofort dieses Gefühl gehabt und warst sofort auch in diesem Groove drin. Ne? War von Anfang bis Ende einfach gut.
Das hat die immer ausgemacht, dieser Groove.
Ja.
Im Gegensatz zu vielen anderen Death-Metal-Bands haben die gegroovt.
Du wusstest genau, welche Takt dich erwartet, so nach dem Motto.
Ja, richtig, ganz genau. Da war dann immer so, der Sound für, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich kann es schlecht beschreiben.
Ja.
Also da Nee, Vader haben immer so ein bisschen, eine Zeit lang, sage ich jetzt mal, einen Sound gemacht, den man vielleicht in den Panzer hören würde, ne? Und nein, und die haben so ein bisschen einen Sound gemacht, den man so wie gesagt, mit Warhammer oder ja, irgendwie sowas. Nee, wo ich auch nochmal gerade noch dran gedacht habe, war, ich weiß nicht, wann die kam. Ich glaube, Ende der 80er, 88, 89, roundabout, da kam ja von Manowar die Kings of Metal. Kann sich einer an dieses Cover erinnern?
Ja, natürlich, klar.
Nee,
natürlich.
Ich glaube, das müsste, das soll mal 89 gewesen sein. Da waren die, glaube ich, auf Tour in Deutschland, Manowar. Und dort, wo ich gewohnt habe, da war früher so ein Kiosk. Und die wurden ja immer mit Konzertplakaten so vollgeknallt. So. Und dann war dann halt dieses Bild von diesem Manowar-Cover, von diesem Typen da so, Und das hat mich als Kind wirklich sehr stark beeindruckt. Und als ich dann das Cover von der Warmaster gesehen habe, da hat mich dann natürlich dann an der Stelle auch sofort wieder abgeholt, weil ich gesagt habe, so, hat das so einen gewissen Nerv einfach bei mir getroffen. Ne? Ich kann da gar nicht sagen. Also, ne, auf der anderen Seite, ja, okay, gut. Wenn man sich andere Cover von Manowar anguckt, so in Lendenschurz, oberkörperfrei, das ist schon ein bisschen scheiße.
Das ist auf jeden Fall
trotzdem
was.
Muss ich mich trotzdem outen, die ersten vier Platten sind geil von denen.
Ja, und ich muss leider dazwischengrätschen. Der Timer hat gerade gesagt, wir sind am Ende.
Oh, dann sind wir am Ende angelangt.
Okay, alles klar. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange darüber reden, wenn ich ehrlich bin.
Stefan, ja, welcher total emotional?
Also, ich würde, ich habe geschwankt zwischen dem ersten Song, dem Opener, einfach wegen dem Intro, weil er immer so ein bisschen Gänsehaut macht.
Ja.
Ich würde aber, glaube ich, Shred of Sanity nehmen. The Shred of Sanity.
Okay.
Krass. Einfach, weil ich den Song irgendwie... Weiß ich nicht, der ist auch so hängen. Die ganze Platte ist geil.
Okay.
Ist egal.
Ja, packen wir drauf.
Packen wir den drauf. Von mir Daumen.
Alrighty. Okay. Daumen hoch.
Ich mach den mittleren Daumen. Oh. Ja, nein, die Platte ist geil. Ey, überhaupt gar keine Frage. Aber für mich persönlich, jetzt ist es meine.
Ist es die Schwester?
Ja. Okay. Ist so. Ja.
Dann haben wir das. Ich wünsche euch einen schönen.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Ja, ciao.